Danke, Heiliger Geist, dass du gegenwärtig bist, Herr. Danke, dass du dein gutes Wort eingegeben hast, Herr, und dass du dadurch zu uns sprechen möchtest, Herr. Danke, dass du jetzt gegenwärtig bist und dass du der Lehrer des Wortes bist, Herr. Wir preisen dich und wir ehren dich, Herr, und wir danken dir für diesen Morgen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Stell dir mal einen Geschäftsmann in einem wichtigen Meeting vor mit einem stinkenden Jogginganzug. Das passt irgendwie nicht zusammen, oder? Das ist irgendwie widersprüchlich. Man könnte sagen, er wusste irgendwie nicht, was angemessen ist. Er war völlig falsch gekleidet. Er wusste nicht, was sich gehört. Oder man könnte auch sagen, wer er ist, was er für eine Rolle hat. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, was wir anziehen sollen. Paulus gibt uns im Kolosserbrief eine Antwort auf die Frage, welche Kleidung wir ablegen sollen und welche Kleidung wir anziehen sollen. Er gibt uns außerdem eine Antwort auf die Frage, wie wir die richtige Kleidung wählen können und wie wir sie dann auch anziehen. Also, es geht heute um richtige Kleidervorschriften und um das Kopftuch für die Frau. Keine Angst, darum geht es heute nicht. Es geht heute um andere Kleidung. Wir sprechen heute über andere Kleidung, über die Paulus spricht. Um welches geht, möchte ich noch nicht vorwegnehmen, sondern wir schauen gleich aus dem Text heraus, worum es geht. Heute, wie gesagt, schauen wir in den Kolosserbrief und Paulus schreibt den Kolosserbrief an die Gläubigen in Kolosse. Er selbst befindet sich momentan in Gefangenschaft und er wird besucht von dem Gemeindegründer Epaphras. Er hat die Gemeinde in Kolosse gegründet oder es liegt nahe, dass er sie gegründet hat. Und er erzählt Paulus davon, dass Irrlehren und Philosophien und falsche Lehren im Umkreis sind von Kolosse. Und Paulus hört davon und er fängt an, für die Gläubigen zu beten und einen Brief zu schreiben. Und in diesem Brief schreibt er sein Gebet nieder und er betet dafür, dass die Gemeinde ein Leben führt, das Jesus gefällt, das ihn ehrt. Paulus richtet seinen Blick während des Schreibens des Briefes und auch mit den Aussagen, die er trifft, immer wieder auf Christus. Er schaut immer wieder auf Christus und spricht über seine Herrlichkeit. Er beschäftigt sich also nicht zu sehr mit Sünden oder mit den Irrlehren selbst, sondern mit der Herrlichkeit Jesu. Er spricht über Jesus Christus als Person und damit drängt er die Irrlehren zurück. Nicht mit der Beschäftigung der Irrlehren, sondern mit einem Blick auf Jesus, indem er den richtigen Fokus setzt, die richtige Ausrichtung auf Jesus. Und damit sind wir beim ersten Punkt, eine neue Ausrichtung. Wir lesen heute Kolosser 3, Vers 1 bis 15 und wir beginnen mit Vers 1. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen, doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Paulus stellt in diesem Abschnitt einen Kontrast auf. Er spricht von zwei Ausrichtungen, von zwei Wegen, die wir wählen können. Er spricht einmal von himmlisch und irdisch. Er spricht von oben und unten. Und im späteren Text, in den nächsten Versen, spricht er von alt und neu. Also er stellt zwei Ausrichtungen gegenüber. Man könnte es mit einer Kamera vergleichen. Worauf stellst du scharf? Worauf guckst du mit dem Objektiv? Wo guckst du hin? Wo ist deine Ausrichtung? Okay, was meint Paulus jetzt aber mit dem Himmlischen? Oder in anderen Übersetzungen steht, trachtet nach dem Oben. Was meint Paulus mit dem Himmlischen oder dem Oben? Sollen wir jetzt als Christen den ganzen Tag mit Sonnenbrille rumlaufen und in den Himmel schauen? Oder was hat Paulus hiermit gemeint? Er selbst gibt die Antwort. Er spricht nicht über bestimmte Dinge oder eine Lehre. Er spricht auch nicht über gute Tugenden, die die Juden empfehlen oder die die Griechen empfehlen. Er spricht über eine Person. Und was ist immer die richtige Antwort? Jesus Christus. Yes, er spricht über Jesus. So wie Paulus den ganzen Brief seinen Blick auf Christus richtet, lädt er uns ein, es ihm gleich zu tun und auf Jesus zu schauen. Interessant ist, wie Paulus hier Jesus beschreibt. Er beschreibt Jesus nicht als am Kreuz hängend oder als Lamm, das für die Welt die Sünde auf sich nimmt, sondern er beschreibt Jesus als zur Rechten Gottes sitzend. Was möchte Paulus uns damit sagen, dass er zur Rechten Gottes sitzt? Die Rechte hatte in der Zeit die Bedeutung von Macht und Autorität. Dafür stand die rechte Hand, oder deswegen sagt man auch, die Person ist meine rechte Hand und man sagt nicht meine linke Hand. Und so sitzt Jesus zur Rechten Gottes und er hat alle Macht und Autorität. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Auf ihn dürfen und sollen wir uns ausrichten. Aber warum eigentlich? Warum sollen wir uns auf ihn ausrichten? Paulus begründet es damit, dass wir der Welt gegenüber tot sind, aber für Gott leben. Und damit spielt er auf die Taufe an in unserem Abschnitt. Er sagt, das alte Leben ist vorbei, etwas Neues hat begonnen. Und dazu schauen wir einmal in den Römerbrief, denn da erklärt er genauer, was er mit Taufe eigentlich meint. Römer 6, Abvers 3. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Bei der Bekehrung, wenn du dich für ein Leben mit und für Jesus Christus entscheidest, passiert ein Bruch in deinem Leben. Etwas Altes, wo du im Zentrum standst, wo es um dich ging, ist vorbei. Ab sofort bist nicht mehr du der Herr deines Lebens, sondern Jesus Christus ist der Herr deines Lebens. Etwas völlig Neues hat angefangen in deinem Leben. Das alte Leben mit dir im Zentrum ist also gestorben. Genau das wird in der Taufe ausgedrückt. Deshalb taufen wir auch nur Menschen, die diese Bekehrung erlebt haben, die das bezeugen können, die sagen können, ich glaube an Jesus Christus und ich habe mein altes Leben abgelegt und beendet und möchte ein neues Leben Gott widmen. In der Taufe wird also genau das gezeigt. Wenn du ins Taufbecken eingetaucht wirst, wird dein altes Leben symbolisch beendet. Es ist vorbei. Also das, was bei der Bekehrung passiert, wird in der Taufe ausgedrückt. Dein altes Leben ist vorbei, es wird beendet. Und wenn du wieder auftauchst, nimmst du den ersten Atemzug eines neuen Lebens. Ein neues Leben hat begonnen. Und das vergleicht Paulus mit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Er sagt, wir sind mit gestorben mit Christus und mit auferweckt. Also er vergleicht das, was Jesus getan hat am Kreuz und als er wieder auferstanden ist, mit der Taufe. Deshalb feiern wir auch in der Elim Hannover, wo wir vier hier heute herkommen, feiern wir auch an Ostern die Taufe, weil die Taufe ganz eng verbunden ist mit Jesu Tod und Auferstehung. Genau das drückt die Taufe aus, dass es auch in unserem Leben passiert, dass wir sterben und dass wir wieder auferstehen zu einem neuen Leben für Jesus Christus. Einer der beliebtesten Taufverse ist wahrscheinlich 2. Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alte Leben ist also vorbei und es hat etwas völlig Neues in deinem Leben begonnen. Und diese Grundlage ist wichtig, um unseren Text zu verstehen. Denn Paulus kommt immer wieder auf diese Taufe zu sprechen. Er benutzt nicht das Wort Taufe, aber er benutzt immer wieder Bilder dafür und hat das im Hinterkopf. Kommen wir also zurück zum Kolosserbrief und zum zweiten Vers. Dort steht, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Damit ist gemeint, dass wir intensiv über den Himmel nachdenken sollen. Aber wir haben eben gelernt, es geht nicht um den Himmel an sich, es geht nicht um eine Sache, sondern es geht um eine Person, es geht um Jesus Christus. Auf ihn zu blicken, sich auf ihn auszurichten. Wir sollen also unsere Gedanken ganz ausrichten auf Jesus Christus. Wie kann das gelingen? Wie kann das gehen? Das kannst du tun, wenn du betest. Das ist die einfachste Antwort, manchmal auch die richtige Antwort. Wenn wir beten, können wir uns auf Jesus ausrichten. Wenn wir die Bibel lesen, können wir uns auf ihn ausrichten. Dann lernen wir ihn besser kennen. Auch Gemeinschaft mit anderen Christen oder Lobpreis kann dir helfen, deinen Blick auf Christus noch mehr zu richten. David sagt in Psalm 119, Vers 148, dass er selbst nachts über das Wort Gottes oder über das Gesetz Gottes nachsinnt und betet. Selbst nachts. So sehr hatte er Sehnsucht nach dem Wort Gottes und danach, sich auf Gott auszurichten. Jemand hat mir mal erzählt, dass er an seiner Smartwatch, habe ich leider nicht, dass er an seiner Smartwatch einen Wecker eingestellt hat, der jede Stunde einmal kurz vibriert. Auch in Meetings und so, also immer. Also nachts nicht, glaube ich. Das wäre störend, ja. Aber immer den ganzen Tag über. Jede Stunde vibriert es einmal kurz. Und das ist eine Erinnerung, an Gott zu denken, an Jesus zu denken. Ich habe mir jetzt vor kurzem auf meinen Schreibtisch in der Elim, ich habe angefangen, in der Verwaltung dort zu arbeiten. Ich bin übrigens Johannes, für die, die mich noch nicht kennen. Ich stelle mich jetzt noch mal vor nach 10 Minuten. Genau, da habe ich mir einen Klebezettel hingeklebt und da steht Jesus drauf. Und da ist so ein Pfeil nach oben. Und das erinnert mich, nach oben zu blicken, zu Jesus zu schauen. Und ich weiß nicht, was dir helfen kann. Es geht dabei nicht um gesetzlich werden, um irgendwie komisch werden, sondern einfach Hilfen, die dir helfen, deinen Blick auf Christus zu richten und ihn anzuschauen. Man könnte jetzt fragen, okay, warum sollen wir das tun? Paulus beantwortet auch diese Frage. Wir leben in einem neuen Leben, das Jesus gehört. Er ist der Herr. Das alte Leben, in dem wir uns nur um uns selbst gedreht haben, ist vorbei. Es beginnt ein neues Leben mit dem Blick auf ihn. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, das alte Leben ausziehen. Kolosser 3, Abvers 5. Langsam kommen wir in die Richtung der Kleidung. Was meinen wir damit? In den Versen 5 bis 15 und auch noch die folgenden, die wir heute nicht mehr schaffen werden, stellt Paulus das alte Leben dem neuen Leben gegenüber. Wir könnten jetzt an diesem Punkt aufhören und sagen, okay, unser Leben auf Jesus Christus ausrichten, ich kaufe mir eine Smartwatch, let's go. Amen, Predigt vorbei. Aber Paulus definiert noch genauer, was er mit dem alten Leben und was er mit dem neuen Leben meint. Und das schauen wir uns jetzt genauer an, ab Vers 5. Er sagt, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst, steht im Text. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten und euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen, belügt einander nicht mehr. Paulus zeigt hier auf, wie der stinkende Jogginganzug aussieht, ja, wie die alten Klamotten aussehen. Er beschreibt es hier genauer. Man könnte wörtlich übersetzen, Unzucht, Unmoral, Begierden und so weiter. Unzucht. Was ist eigentlich Unzucht? Das nennt er hier als Wort. Das ist ein sehr altes Wort. Wir wissen vielleicht nicht genau, was es bedeutet. Ich habe es auch mal gegoogelt. Und das ist jegliche sexuelle Handlung außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Das spricht Paulus hier an. Er spricht unmoralisches Verhalten an. Das bedeutet, es widerspricht der Moral und der Ethik Gottes. Es ist nicht unmoralisch, wenn Menschen sagen, es ist unmoralisch, sondern wenn Gott sagt, das entspricht nicht meiner Moral. Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung, Lästerei und Lüge, all diese Dinge hasst Gott. Diese Dinge hasst Gott. Weil sie ihm entgegenstehen und ein Ausdruck der Rebellion gegen ihn höchstpersönlich sind. Sie sind also genau das Gegenteil zu dem neuen Leben. Sie sind gegenteilig zu dem, was Jesus schon mit dir gemacht hat, wenn du ihm dein Leben gegeben hast. Wenn du ein neues Leben mit Jesus begonnen hast und wieder in diesen Dingen lebst, ist es, als ob du wieder ins Taufbecken gehst und sagst, okay, ich möchte mein altes Leben zurück. Ich möchte wieder ins Taufbecken, ich möchte nochmal doppelt sterben oder weiß ich gar nicht, ob das dann noch Sinn ergibt, aber ich möchte wieder zurück ins alte Leben. Es ist so, als ob jemand nach jahrelangem Aufenthalt im Gefängnis zum Gefängniswärter geht und sagt, ich möchte bitte wieder rein, ich möchte nicht mehr frei sein. Das macht ja keiner, oder? Genau so erging es den Israeliten. Die Geschichte kannst du in 2. Mose 16 nachlesen. Gott befreit die Israeliten aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft in Ägypten und führt sie durch die Wüste. Und dann bekommen sie ein Hungerli, würde mein Onkel sagen, und wünschen sich wieder in die Sklaverei zurück, in die Gefangenschaft zurück und dort leckeres Fleisch zu essen. Sie wünschen sich in ihr altes Leben zurück, obwohl sie doch jetzt frei sind, obwohl sie doch zu Gott geschrien haben und gesagt haben, Herr, befreie uns aus dieser Sklaverei, wünschen sie sich wieder dahin zurück. Und das ist ein Beispiel für uns, wie wir es nicht tun sollen. Wir sollten nicht so sein wie sie und wieder zurückkehren ins Taufbecken, wieder zurückkehren ins alte Leben und sagen, ich ziehe wieder die alten Klamotten an. Gott fordert uns hier in diesem Text dazu auf, diese Dinge zu töten. Und als ich es gelesen habe, dachte ich so, wow, das ist ein krasseres Wort, hätte Paulus hier nicht benutzen können. Tötet diese Dinge. Das ist normalerweise, wie Soldaten sich gegenseitig umbringen, ja, wie sie sich töten. Dieses Wort benutzt Paulus hier und sagt, tötet diese Dinge. Es wirkt, als habe der Heilige Geist dem Paulus diesen Text eingegeben und dieses Wort, damit wir verstehen, wie ernst es Gott mit Sünde ist. Wie ernst es Gott mit Sünde ist, dass wir sie abtöten. Wir sollen und dürfen also alte Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die Gott widersprechen, abtöten. Er sagt, wir sollen uns völlig davon abtrennen. Ich möchte euch gerne an dieser Stelle meine erste Erfahrung mit der Elim Hannover erzählen, wo ich das erste Mal dorthin gegangen bin. Das ist schon einige Jahre her und da war ich noch Teenager und bin zu einem Jugendgottesdienst gegangen. Und der Prediger hat vorne gestanden und gepredigt und er hat einen Satz gesagt, der hat sich so bei mir eingeprägt und ich bin noch nicht da, wie Paulus sagen würde, ich bin noch nicht da, aber ich bin auf dem Weg, das Ziel zu erreichen. Ich schaue dahin und blicke auf dieses Ziel. Und dieser Satz, den er gesagt hat, der hat sich bei mir eingebrannt. Der Satz war, trenne dich von allem, was dich von Gott trennt. Trenne dich von allem, was dich von Gott trennt. Martin, falls du es siehst oder hörst hinterher, vielen Dank für den Satz. Das war richtig gut. Und fordert mich immer wieder heraus, aber ermutigt mich auch, mich zu trennen von Dingen, die nicht gut sind für mich. Ein Großvater erzählte einmal seinem Enkel eine Geschichte und vielleicht hast du davon schon mal gehört. Er erzählte von zwei Hunden, die miteinander kämpften. Der eine war schwarz und hässlich und er war böse. Der andere war ein weißer, schöner Hund und der Junge fragte seinen Opa, und Opa, wer gewinnt? Und der Opa sagt zu seinem Enkel, der, den du mehr fütterst. Der, den du mehr fütterst. Die Frage ist also, was wollen wir füttern? Wen füttern wir mehr? Worauf richten wir uns aus? Worauf schauen wir? Das alte Leben, das wir schon abgelegt haben und das gar nicht mehr zu uns gehört, das wir symbolisch in der Taufe zurückgelassen haben, oder schauen wir auf das neue Leben, das einen Namen hat, Jesus Christus, auf ihn selbst. Paulus nennt ihn in dem Abschnitt euer Leben. Jesus, unser Leben. Was fütterst du? Und damit sind wir bei dem letzten Punkt, das neue Leben anziehen. Wir haben jetzt gehört, was wir ausziehen sollen, aber wir müssen noch was anhaben. Das ist hilfreich. Und dafür schauen wir mal ab Vers 9. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. An dieser Stelle wirkt der Text fast widersprüchlich. Als ich es gelesen habe, dachte ich so, ja okay, was ist jetzt gemeint? Jetzt denkt ihr euch vielleicht, okay, wir rufen Albert mal an. Was erzählt Johannes uns jetzt hier? Der Text ist widersprüchlich. Paulus sagt einerseits, wir haben den alten Menschen mit seinen alten Handlungen abgelegt, wir haben ihn schon ausgezogen und er sagt, leg das ab. Er sagt, wir leben schon in dem neuen Leben, aber er sagt, zieh es auch an. Ich denke so, ja, was ist denn jetzt? Haben wir es jetzt schon ausgezogen? Haben wir es noch nicht an? Oder müssen wir es noch anziehen? Oder haben wir es schon angezogen? Paulus, was meinst du? Es ist wie, als wenn eine Spannung in dem Text zu finden ist. Es ist wie, als hätte sich Paulus ein bisschen verzettelt mit seinem Beispiel. Er liebt das Beispiel der Kleider. Er benutzt es noch an anderen Stellen. Und vielleicht wollte Paulus, oder ich gehe noch weiter, der Heilige Geist, der es inspiriert hat, genau das. Denn es ist widersprüchlich, das neue Leben mit Christus begonnen zu haben, aber immer wieder die alten und dreckigen Klamotten anzuziehen. Es ist ein Widerspruch. Es ist, als ob jemand einen Anzug anhat und richtig schick ist. Jemand hat ihm den teuersten Anzug gekauft der Stadt. Ja, den besten Anzug, den es gibt, und er hat ihm den Anzug angelegt. Und dann zieht er sich darüber einen hässlichen Müllsack. Das passt nicht zusammen, oder? Das ist doch widersprüchlich. So ist es, wenn wir in dem alten Leben zurückbleiben, wenn wir wie die Israeliten zurückgehen und sagen, ich habe Hunger, ich möchte wieder zurück ins alte Leben. Es ist wie, als wenn wir über einen schönen Anzug einen dreckigen, stinkenden Müllsack anziehen. Jesus ist es, der uns den Müllsack abnimmt. Jesus nimmt uns den Müllsack, die Sünde, die alten Gewohnheiten ab, sodass wir in einem schönen Anzug dastehen. Sodass wir so dastehen, wie Jesus uns neu gemacht hat. Nicht wir sind es, die uns irgendwie selbst das ablegen können, sondern Jesus ist es, der uns den Müllsack, der uns die alten Gewohnheiten ablegt. Und dann? Was passiert dann? Dann kriegt man noch etwas Neues. Ich bin gleich wieder da. Nämlich, Jesus nimmt uns nicht nur das Alte ab, wenn wir uns auf ihn ausrichten, sondern er gibt uns auch neue Eigenschaften, er gibt uns auch neue Kleidung, sodass wir eines Tages, wenn er wiederkommt, dastehen und sagen können, ich habe dich geehrt, ich war ein treuer Knecht. Und er ist es, der uns Stück für Stück in sein Bild verwandelt, der uns Stück für Stück ein neues Sakko anzieht, der uns vollendet, der uns in das Bild bringt, wie er uns schon sieht, nämlich geheiligt, für ihn zu leben. In Hebräer 12 steht, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Wie soll das gehen? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Also wie kann Thomas diesen Müll ausziehen? Wie kann er das hinter sich lassen, diese alten Verhaltensweisen? Es geht, indem er auf Christus blickt, indem er auf Jesus schaut. Denn wir selbst sind nicht fähig dazu, ein Leben zu leben, das Gott ehrt. Aber wenn er uns verwandelt, dann kann es gelingen. Jesus ist es, der uns das neue Leben schenkt und der das, was er bei der Bekehrung begonnen hat, immer mehr zum Vorschein bringt und zum Ziel bringt. Vielen Dank, Thomas. Du siehst sehr gut aus. Lass den Müllsack liegen. Yes, Dankeschön. Lass den Müllsack liegen. Ja, das ist ein Satz, den wir mitnehmen dürfen. Ich habe einmal gebetet und dann habe ich Buße getan über Sünde. Und ich habe mich die ganze Zeit darum gedreht und ich habe Buße getan über verschiedenste Sachen und habe gesagt, hey, Jesus, das ist nicht in Ordnung in meinem Leben und das ist auch nicht in Ordnung. Und dann war es wie, als wenn Jesus sagt, erheb mal deinen Blick. Denn es geht viel weniger ums Wegschauen, als vielmehr ums Hinschauen. Es geht viel weniger darum, wegzuschauen, als vielmehr ums Hinschauen auf Jesus Christus. Denn wenn wir uns nur darum drehen, dann werden wir irgendwann traurig. Ja, dann werden wir schlecht gelaunt. Und dann läuft es auch nicht besser, weil dann beschäftigen wir uns nur damit. Aber wenn wir auf Jesus uns ausrichten, dann werden wir verwandelt. Auch hier wird betont im Hebräerbrief, dass er zur Rechten Gottes sitzt. Das betont Paulus im Kolosserbrief und der Autor des Hebräerbriefs betont es auch. Das heißt, es hat irgendwie was miteinander zu tun. Jesus hat alle Macht und Autorität, dich zu verwandeln. Er hat alle Macht und Autorität, die Sünde aus deinem Leben rauszunehmen und dich schön darstellen zu lassen und dich zu verändern. Er hat die Macht dazu. Er hat die Macht dazu, dich zu verwandeln. Wir lesen in dem Vers, dass Jesus uns verwandelt nach dem Bild dessen, der uns erschaffen hat. Das lesen wir in Kolosser 3, Vers 10. Nach dem Bild dessen, der uns erschaffen hat. Paulus spielt hier bewusst auf die Schöpfung an. Gott schuf Himmel und Erde und jedes Geschöpf durch sein Wort. Außer ein Geschöpf. Außer den Menschen. Wir lesen in 1. Mose 2, Vers 7, dass Gott aus Dreck, aus Erde den Menschen formte. Mit seinen eigenen Händen. Gott hat sich die Hände schmutzig gemacht. Er hat nicht nur gesprochen aus der Ferne, sondern ist ganz nah gekommen an dieses Häufchen Elend, ja, an dieses Häufchen Dreck und hat es geschaffen, so wie er es wollte. Und dann hat er ihm, dem Adam, Leben eingehaucht. In ihn hinein. Und das Erste, was Adam erlebte, war der Atem und der Geruch Gottes. Das Allererste, was er roch, war Gottes Atem. Adam wusste, wie Gott roch. Das Allererste, was er spürte, waren seine Hände, die ihn festhalten, währenddessen Gott ihn geformt hat. Das Allererste, was er erlebte, war die Nähe und die Gegenwart Gottes. Und genau so dürfen wir die Umkleide Gottes erleben. Die Veränderung Gottes, indem wir seine Nähe suchen, indem wir seine Gegenwart suchen, dann werden wir immer mehr verwandelt in das Bild, wie Gott uns eigentlich erschaffen hat. Wir, die wir früher Sünder waren, könnte sagen, ein Häufchen Elend. Wir werden durch Gottes Nähe, durch seine Hände, durch seine Wärme verändert und verwandelt in sein Bild. Jesus ist dir heute nah und er möchte dich verwandeln und verändern immer mehr in sein Bild hinein. Er möchte dir wunderbare Eigenschaften, er möchte dir einen Sakko schenken mit wunderbaren Eigenschaften und er möchte dieses Leben mit dir gestalten und dich verändern. In Vers 11 lesen wir, was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger ist. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Hier finden wir einen wichtigen Dreiklang Gottes. Er sagt zu dir, du bist erwählt, geheiligt und geliebt. Erwählt, geheiligt und geliebt. Das neue Leben wird hier jetzt an dieser Stelle genauer beschrieben. Paulus hat erst das alte Leben definiert, Bosheit, all das, was er definiert hat. Und jetzt definiert er, wie das neue Leben, wie das Sakko aussieht, das Thomas eben angezogen hat. Er sagt, wir sollen diese Eigenschaften der Liebe immer mehr anziehen. Also nicht aufbrausen, sondern Freundlichkeit und Geduld sollen wir anziehen. Nicht Zorn sollen wir anziehen, sondern Liebe. Nicht Lügen, sondern Rücksichtnahme. All diese Eigenschaften sind in einer Person in Vollkommenheit zu finden. Und hier haben wir wieder die richtige Antwort. Jesus Christus. Er ist all das in Vollkommenheit. Das bedeutet, er darf dein Vorbild sein. Er darf dein Idol sein. Er ist das vollkommene Abbild Gottes. Und wir kennen das auch, oder? Wenn wir viel Zeit mit einer Person verbringen, dann gleicht man sich irgendwann an. Man übernimmt vielleicht Worte wie die Person, man betont vielleicht Sachen wie die Person, vielleicht übernimmt man sogar Meinungen von der Person. Julia Schmidt, die auch in der Elim Hannover in der Verwaltung arbeitet, hat mich in den letzten Wochen eingearbeitet in die Verwaltung und sie hat ein Wort, was sie sehr oft benutzt. Und irgendwann habe ich, und das benutzt sie immer, wenn etwas umständlich oder kompliziert ist. Und neulich habe ich mit jemandem gesprochen und habe dann das Wort Hickhack gesagt. Und ich dachte so, okay, das ist nicht meine Sprache, das ist nicht mein Wortschatz. Wo kommt auf einmal Hickhack her? Ich denke, ah, Julia sagt das immer. Immer wenn irgendwas schwierig ist. Wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, dann werden wir ihm immer ähnlicher. Wenn wir uns auf ihn ausrichten, dann fangen wir irgendwann an, wie er zu denken, wie er zu handeln, wie er zu reden. Wir fangen an, Meinungen von ihm zu übernehmen und korrigieren unsere Einstellungen. Wir werden ihm immer ähnlicher und lernen ihn besser kennen. Ja, das ist wie Sonnen im Urlaub. Wenn du dich in die Sonne legst und dich von der Sonne bräunen lässt, so ist es, wenn du mit Jesus Zeit verbringst. Also, wenn du dich geistlich sonnen möchtest, wenn du geistlich braun werden möchtest, verbring Zeit mit Jesus und er verwandelt dich in ein neues Bild. Denn durch seine Nähe und Wärme, durch sein Licht werden wir verwandelt. Wir lesen im 13. Vers, dass Paulus auch dort argumentiert, dass wir einander vergeben sollen, so wie Christus vergeben hat. Das zeigt wieder seine Ausrichtung. Wir sollen etwas tun, weil Christus es tut. Weil Christus vergibt, weil Gott ein Gott der Vergebung ist, sollen auch wir vergeben. Und dann lesen wir zum Schluss, vor allem aber bekleidet euch mit, okay, was kommt jetzt? Vor allem aber bekleidet euch mit, was hat Paulus uns zu sagen? Er sagt hier, dieses Kleidungsstück sollst du zuallererst nehmen, sollst es über alles anziehen. Er nennt es das Band, das alles zusammenhält. Wollt ihr wissen, was es ist? Alle Liebe, kommt schon die Antwort. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Warum denn das zuerst? Gott hat viele Eigenschaften, Jesus hat viele Eigenschaften, an denen wir uns orientieren können. Aber Gott hat nicht nur Liebe, er ist die Liebe in Person. Das heißt, wenn wir uns an ihm ausrichten, richten wir uns an der Liebe in Person aus. Nicht an einer Liebe, die Gesellschaft definiert oder die Menschen sagen, was Liebe ist, sondern das, wie Gott ist, wie seine Liebe ist. Sie ist also wie das Gürtel, wie das Band, das alles zusammenhält. Wenn der Gürtel nicht wäre, dann wäre es eine ganz schön hosenlose Angelegenheit. Und so brauchen wir den Gürtel, der ist wichtig. Ja, die Liebe ist wichtig. Sie hält alles zusammen, dass das Outfit passt. Die Liebe hält alles zusammen, weil Christus alles zusammenhält. Was wird passieren, wenn wir so leben? Wenn wir so unser Leben führen mit einem Blick auf Christus, wenn wir verwandelt werden durch ihn? In Vers 15 lesen wir, was dann passieren wird. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Wenn wir das tun, was wir heute gehört haben, dass die alte Kleidung ablegen und das neue anziehen, indem wir auf Christus schauen, dann werden wir ein Leben in Frieden führen. Ein Leben, das in Übereinstimmung mit Gott ist. Wenn wir das tun, mit einem Blick auf Christus, werden wir ein Leben im Frieden und mit Frieden Gottes führen. Das bedeutet nicht, dass wir keine Probleme mehr haben oder dass wir keinen Streit mehr haben. Es bedeutet, dass wir zu einem inneren Frieden kommen, dass wir ankommen. Und wir gelangen zu einem inneren Frieden, zu einer Veränderung in unserem Leben durch Gottes Umkleide, dadurch, dass er uns neue Kleider gibt. Wir haben also heute gesehen, wie Paulus das alte Leben, die alte Kleidung und das neue Leben, die neue Kleidung definiert. Das Alte dürfen wir immer mehr ablegen, ja, wir sollen es sogar abtöten. Und aus Gottes Gnade dürfen wir in diesem Leben unterwegs sein. Er ist es, der uns immer mehr verwandelt. Darauf dürfen wir uns ausrichten, auf ihn, auf Jesus. Entscheide dich heute, wohin du deine Aufmerksamkeit richtest. Wohin du deine Aufmerksamkeit richtest, wenn die neue Woche beginnt. Wohin du schaust. Auf die Welt oder auf den Himmel? Auf das Irdische oder auf das Himmlische? Auf das Unten oder auf das Oben? Auf die Sünde oder auf Jesus Christus? Ich möchte euch bitten, einmal die Augen zu schließen oder auf den Boden zu gucken, wenn dir das leichter fällt, dass einfach jeder so einen Moment für sich hat. Vielleicht bist du heute hier und du merkst schon, in einigen Bereichen in deinem Leben klappt das schon richtig gut. Du merkst, okay, da hat sich was verwandelt. Wenn ich zurückblicke, Jesus hat an mir gearbeitet. Aber vielleicht gibt es auch noch Dinge, wo du merkst, da wünsche ich mir das auch. Vielleicht fühlst du dich manchmal so, als hättest du den Müllsack noch an, als hättest du ihn wieder gezogen über doch den neuen Menschen, der errettet ist. Vielleicht bist du hier und du lebst noch in alten Verhaltensweisen. Wenn du zurückblickst und sagst, okay, da stimmt was noch nicht, dann ist heute der Tag, wo du umkehren darfst. Dann ist heute der Tag, wo du ablegen darfst, wo du den Müllsack hinter dir lassen darfst, wo du Neues anziehen darfst. Ich möchte auch sagen, dass der Kampf gegen Sünde ein lebenslanger ist. Ja, es wird nicht den Moment geben, wo du so aussiehst wie Thomas. Ja? Es ist ein lebenslanger Kampf. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Umkehr. Wenn du heute hier bist und sagst, ich will umkehren. Vielleicht bist du aber auch heute hier und du wünschst dir, deinen Blick noch mehr auf Christus auszurichten. Im Alltag. Oder du bist hier und du sagst, okay, ich habe von dieser Taufe gehört und eigentlich lebe ich schon in einem neuen Leben mit Christus. Ich habe schon neue Kleidung an und ich will das Neue auch jetzt zum Ausdruck bringen. Und der nächste Schritt wäre für mich eigentlich die Taufe. Wenn eines dieser Dinge zutrifft auf dich und während wir alle die Augen geschlossen halten, möchte ich dich bitten, einmal kurz deine Hand zu heben, dass ich für dich von hier vorne beten kann. Also wenn eines dieser Dinge auf dich zutrifft, du sagst, ich möchte alten Müllsack ablegen oder meinen Blick auf Christus richten oder möchte mich taufen lassen, dann heb gerne jetzt noch einmal deutlich deine Hand, dass ich dich sehen kann. Yes, vielen Dank. Dankeschön. Jesus, ich danke dir, dass du es bist, der uns immer mehr verwandelt in dein Bild, Herr. Und ich bete für jeden Einzelnen, der sich jetzt gemeldet hat, Herr, dass er genau das erlebt, Herr. Ich bete auch für jeden Einzelnen, der sich nicht gemeldet hat, aber in seinem Herzen das hat und sagt, Herr, da ist was nicht in Ordnung oder da möchte ich Veränderung erleben. Herr, ich bete, dass du eingreifst, Herr, dass du verwandelst, dass du den Müllsack ausziehst, dass das Alte zurückbleibt und dass du uns hilfst, im neuen Leben zu leben mit einem Blick auf dich zu deiner Ehre, Jesus. Vielleicht bist du auch heute hier und du lebst noch in dem alten Leben. Und du hast jetzt von diesem neuen Leben gehört, du hast von diesem Christus gehört, der alles neu macht, der mich zu einem völlig neuen Menschen macht. Jesus möchte dir ein neues Leben schenken. Er möchte einen Neuanfang mit dir starten. Er möchte dir deine Sünde und deine Schuld vergeben und dir einen Neustart schenken. Und wir halten noch unsere Augen geschlossen. Und wenn du hier bist und du sagst, ich möchte ein neues Leben mit Jesus als meinen Herrn und Erlöser beginnen, dann kannst du auch kurz deine Hand heben, dann kann ich für dich beten. Dankeschön. Yes. Ich frage nochmal, wenn du hier bist und sagst, Jesus, ab sofort möchte ich ein neues Leben leben, mit dir im Zentrum, dann heb gerne kurz deine Hand, dass ich dich sehen kann. Ja, eine Person hat sich gemeldet, also lasst uns gerne gemeinsam beten und wir unterstützen die Person gemeinsam im Gebet als Gemeinde. Ich bete etwas vor und ihr dürft gerne nachbeten und wir beten es gemeinsam. Auch wenn du sagst, okay, ich habe mich nicht gemeldet, es ist für die Person, die sich gemeldet hat. Ja, wir unterstützen sie und beten gemeinsam. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mir die Sünde vergibst und ein neues Leben schenkst. Ich danke dir für Rettung, für einen Neustart. Sei du ab jetzt mein Gott und mein König. Amen. Amen.